Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Jan-Lennard Struff schafft die große Überraschung und nimmt, naja, ein Dark Horse dieses Turniers, der French Open, raus, Andrei Rublev. Petra Kvitova muss aus dem Turnier rausziehen wegen einer ganz obskuren Verletzung. Das sind so ein bisschen die Hauptschlagzeilen des heutigen Tages bei den French Open. Herzlich willkommen zu unserem dritten Daily hier von Chip in Charge auf meinsportpodcast.de zu eben diesen French Open. Es war eine ganze Menge los, es waren nicht die allergrößten Spiele. Wir haben ein ganz klares Match des Tages. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich auch wieder mit dabei Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Ja, heute fällt die Entscheidung nicht so ganz schwer, was das Match des Tages war, oder?
Wir haben gerade nochmal drüber gesprochen. Es waren ein paar gute Matches zum Abend hin dabei, über die werden wir natürlich auch sprechen, aber es gibt einen ganz klaren Match des Tages Kandidat und das hat auch gar nichts mit der deutschen Brille zu tun. Das war einfach ein gutes, unterhaltsames Match, wo dann am Ende der Außenseiter gewonnen hat und das war Jan-Lennard Struff. Und das war ein durchaus herausragendes Ergebnis, wenn man sieht, wie gut Andrei Rublev in den letzten anderthalb Jahren gespielt hat und ja jetzt auch bei 3 Grand Slams in Folge immer im Viertelfinale stand. Also, dass der hier in der ersten Runde rausgeht, das ist schon erstaunlich.
Das ist eine erstaunliche Geschichte und du hast es gesagt, es ist nicht die deutsche Brille, die wir aufhaben. Es war einfach ein insgesamt sehr, sehr stimmungsvolles Match. Es war ein voller Court 14. Dieser Court 14 ist keiner der großen Showcourts, sondern einer der, ich glaube, der vierte oder fünftgrößte Court auf der Anlage. Aber da ist so ein bisschen wie beim Pietrangeli in Rom, ist eine sehr gute Atmosphäre möglich, weil die Leute sitzen sehr nah dran und sie haben sich von Anfang an haben sie sich auf dieses Match eingelassen und das fand ich ziemlich cool eigentlich, weil es waren sofort Sprechchöre da mit André und mit Struff. Also es war wirklich eine richtig gute Stimmung. Jan-Lennard Struff hat das hinterher auch in der Pressekonferenz nochmal erzählt, dass er gesagt hat, das war total geil, wie die Stimmung da war. Ich hatte Anfang des fünften Satzes sogar ein bisschen Gänsehaut. Jan-Lennard Struff hatte die ersten beiden Sätze gewonnen und hatte ja so ein bisschen seinen Matchplan möglichst die Ballwechsel kurz halten. Er hat die kurzen Ballwechsel alle gewonnen und er hat in München dann auch nochmal erzählt, dass er immer noch mit Craig O'Shaughnessy zusammenarbeitet und da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, ja, das ist ein Shaughnessy Standard-Matchplan, möglichst die kurzen Punkte gewinnen. Struff musste sehr viel Risiko eingehen, musste sehr viel versuchen, die Rückhand von Rublev anzuspielen, die Vorhand zu vermeiden und möglichst diese langen Ballwechsel zu vermeiden. Das gelang ihm in den ersten beiden Sätzen herausragend. Im zweiten Satz hat er dann auch noch ein 2-5 aufgeholt. Im dritten und im vierten Satz gelang ihm das nicht mehr. Rublev hatte die Möglichkeit, diese Ballwechsel länger zu gestalten und dann auch mit seiner Vorhand durchzukommen. Und die Vorhand, wenn er sie trifft und wenn er sie als Winner trifft, dann hinterlässt das eigentlich nur noch so eine Flammenspur. 4-6 und 3-6 gingen die beiden Sätze 3 und 4 an Rublev. Und da hatte ich gedacht, ja, jetzt hat Rublev Struff. Aber Struff schaffte es, relativ früh im fünften Satz das Break zu holen und dieses Break zu transportieren und dann zum 6-4 zu transportieren. Beim Matchball hat er sogar noch eine Verwarnung bekommen, weil er die Zeit überschritten hat vor dem Ballwechsel. Dann hat er einmal durchgeatmet, hat aufgeschlagen, Service-Winner, Matchball verwandelt und es ist sein erster Sieg gegen einen Top-10-Spieler bei einem Best-of-Five-Match. Und das war eine wirklich erstaunliche Leistung.
Und damit ja ein Sieg mehr als Alexander Zverev im selben Format. Ja. Also das Struff hat wahrscheinlich nicht viele Rekorde, wo er vor Zverev steht, aber hier schon. Und du hast es angesprochen, es waren die kurzen Punkte. Am Ende war es eigentlich ein Unentschieden. Beide haben genau gleich viele Punkte gewonnen, aber bei den kurzen hatte Struff eben die Nase vorn. Ich habe extra auch nochmal die entscheidenden Stellen vom ersten, zweiten und fünften Satz durchgespult. Und wenn man schaut, wie die Spiele dann jeweils an Struff gingen, die dann entscheidend waren, das 6-3 im ersten, der Tiebreak im zweiten und dann das Break auch im fünften Satz und wo er dann auch im fünften Satz hält, das sind immer die kurzen Punkte. Das sind wieder Asse, da hat er heute 12 mehr gehabt als Rublev, oder es sind gute aggressive Returns, hat es ja immer wieder dann auch geschafft, entweder Winkel reinzusetzen oder hinten an die Linie zu spielen oder er hat es dann eben schnell geschafft, mit einem seiner Grundschläge anzugreifen. Zum Beispiel, indem er Rublev aus dem Court getrieben hat und eine Vorhand reingesetzt hat. Und das war heute entscheidend. Er hat natürlich mithalten können in den längeren Ballwechseln, aber da kann er jetzt nicht für sich den Anspruch haben und das kann man auch nicht erwarten, dass er da besser ist als ein Rublev. Der ist einer der besten Grundlinienspieler auf der Welt. Aber er hat ihm eben wirklich mit diesen kürzeren, aggressiven Punkten den Zahn gezogen. Und das ist eine beeindruckende Leistung.
Es kann ja auch völlig in die falsche Richtung gehen, wenn die Schläge nicht funktionieren, wenn die Angriffsschläge zu kurz sind oder so. Was Struff meiner Meinung nach wirklich bemerkenswert gut geschafft hat, das war, dass er diese wirkliche Aggressivität so durchzuziehen, dass er die Bälle getroffen hat, dass er wirklich die Möglichkeit dann auch hatte, diese Bälle und diese Punkte so kurz abzukürzen. Er hat sehr häufig Surf und Volley gespielt und vielleicht kam ihm ja auch ein bisschen das Wetter entgegen. Es war sehr warm, der Ball springt dann so ein bisschen höher ab, bei seinem Aufschlag dann auch. Also es kam ihm ja so ein bisschen alles entgegen.
Ja, er hat natürlich auch schon einen kleinen Längenvorteil gegenüber Rublev. Ja. Der ist nicht klein, aber Struff ist noch wuchtiger als Rublev und bringt das dann ja auch in den Aufschlag mit rein. Und wir müssen natürlich noch einen Aspekt hier herausstreichen, weil es auch nicht immer in der Karriere von Struff so ist, dass er in diesen entscheidenden Momenten eben nicht nur angegriffen hat, sondern hat auch die Nerven behalten. Und du hattest diese Szene beschrieben, wirklich, als er aufs Match serviert, als er den Matchball hat und dann ernsthaft vom Schiedsrichter verwarnt wird, als er da zu lange braucht, um den Ball zu tipsen. Und er lässt sich überhaupt nicht ablenken, er serviert durch und holt sich damit den entscheidenden Punkt, möppert dann auch ein wenig mit dem Schiedsrichter rum, kurzes Zunicken und die Sache ist durch. Und ich kann mir vorstellen, wenn er den Punkt verloren hätte oder wenn er da das Meckern angefangen hätte, dann wäre das hier noch eine ganz enge Geschichte geworden. Und Rublev hatte in diesem letzten Spiel schon 0,15, hätte fast auf 0,30 gestellt, hat einen Ball knapp verpasst. Also da war es durchaus doch nochmal ein bisschen zittrig, aber Struff hat da dann nervenstark den einen entscheidenden Ball unterbekommen.
Und nervenstärke konnte man ihm ja früher nicht so richtig attestieren. Ne? Es hat ja immer mal wieder Matches gegeben, wo er mit den ganz Großen wirklich lange mitgehalten hat und wo sie dann, diese engen Matches, dann immer verloren gegangen sind. Ich habe gerade die Statistik angesprochen, 0-9 gegen Top-10-Spieler bei Best-of-5-Matches. Aber er hat seine letzten 7 Matches über Best-of-5 jetzt gewonnen und beziehungsweise 5 Satz-Matches gewonnen. Und das ist dann ja auch eine relativ hohe Nervenstärke, die er inzwischen sich angeeignet hat. Wir haben darüber gesprochen, er arbeitet mit Carsten Ahrens seit Jahren zusammen, dann auch diese positive Körpersprache, dass er vom ersten Punkt an sich die Faust gibt, dass er auch immer wieder mit seiner Box kommuniziert, mit Blicken natürlich, und das ist schon eine bemerkenswerte Entwicklung, und Struff wird wahrscheinlich oder vielleicht nicht die Top 20 erreichen. Das könnte sein und das wäre vielleicht, ist vielleicht möglich. Struff ist jetzt inzwischen auch schon 30, aber er macht inzwischen relativ viel aus seiner Karriere.
Ja, und ist halt wirklich ein Hamsterschrittchen vorangekommen. Also als wir am Anfang über ihn sprachen, da hat er sich jetzt mal in jedem Sommer schwer getan, die Bundesliga hinter sich zu lassen und regelmäßig auf Hardcore zu spielen oder in den USA alles reinzustecken. Und mittlerweile ist er da angekommen, dass er in jedem Grand Slam Draw, wo er nicht gesetzt ist, durchaus als gefährlich gilt. Er hat ja hier in Paris auch damals schon gute Siege geschafft, unter anderem gegen Borna Coric. Und er hat ja dann auch in diesem Frühling endlich diese Hürde übersprungen, mal in ein ATP-Finale zu kommen. Vielleicht gelingt ihm ja jetzt auch noch ein Sieg, irgendwann zum Beispiel im Sommer jetzt auf Sand. Und ich finde, er macht immer weitere Fortschritte. Du hast angesprochen, Top 20, da müsste er wahrscheinlich mal irgendwie ein Viertelfinale bei einem Grand Slam haben oder ein Finale bei einem Masters-Turnier, um mit seinen restlichen Resultaten da noch den Sprung hinzuschaffen. Aber seine Karriere ist ja auch so schon ziemlich beeindruckend.
Jan-Lennard Struff gewinnt gegen Andrei Rublev und trifft jetzt auf Fasun Lobagnis. Der hat nämlich heute gegen Benjamin Bonsi gewonnen und ist jetzt der Gegner von Jan-Lennard Struff. Es wird nicht ganz leicht sein, von so einem Highlight wie dem Match gegen Rublev dann umzuschwenken, dann auf das Match gegen Fasun Lobagnis. Und ja, das ist eine große Aufgabe dann auch, gerade diese Matches nach diesem Highlight dann erfolgreich bestreiten zu können.
Ja, wenn man sowieso aus seiner Auslosung guckt, da ist jetzt der Favorit, ist keine Frage. In der dritten Runde, Basilashvili oder Alcaraz, da ist er auch ein leichter Favorit, auch wenn ihm gerade Basilashvili natürlich schon das Leben schwer gemacht hat. Dann wäre hier wieder in der vierten Runde. Das hat er ja schon mal geschafft. Und da würde dann eben mal kein Djokovic warten obwohl man Karatsev und Schwarzmann und vielleicht Kohlschreiber, das sind natürlich auch schon sehr gestandene Namen. Aber insgesamt hat er dafür gesorgt, dass diese Auslosung im zweiten Viertel ordentlich geöffnet wurde. Vielleicht kann er es ja nutzen.
Dritter Tag von unseren Dailies. Zum dritten Mal haben wir gesagt, das Draw hat sich geöffnet. Das ist eine gute Quote, die wir jetzt hier haben im Moment. Apropos Philipp Kohlschreiber. Der hat heute in einem Match der alten Herren gegen Fernando Verdasco gewonnen. In 4 Sätzen. 7-6, 6-2, 2-6 und 6-4. Und wir würden es gerne zusammenfassen, dieses Match. Und ich habe auch relativ viel davon gesehen. Ich kann nur leider überhaupt nichts zu diesem Match sagen, weil es gab keine Führungskamera auf diesem Platz, sodass das Match nur von 2 Kameras auf der Seite gefilmt worden ist. Und es wurde halt immer hin und her geswitcht mit diesen beiden Kameras. Ich kann nicht sagen, wie Kohlschreiber gespielt hat und wie er dieses Match gewonnen hat. Es geht einfach nicht, wenn man nicht die richtige Kameraposition zur Verfügung hat.
Ja, es gibt aber eine schöne Statistik, die fasst das zusammen. Und die hätte man auch wahrscheinlich vorher so erwarten können. Und ich würde vermuten, sie ist in den vorigen Duellen zwischen den beiden auch schon so gewesen. Und zwar haben sie am Ende 7 von 33 Breakbällen zusammen genutzt. Und das, glaube ich, beschreibt die beiden ganz gut. Und so hat sich das heute auch angefühlt. Und du hast es schon gesagt, ohne Führungskamera ist es unmöglich. Es sah aus wie eine superschnelle Zeitlupe, weil man eben immer nur ein Close-up von den Spielern sah und dann sich kaum errechnen konnte, was da wirklich passiert ist.
Wir haben Aslan Karatsev, der auch so ein bisschen der Mitfavorit da unten ist, hat in 3 Sätzen gegen Jenson Brooksby gewonnen. Das war vielleicht ein bisschen überraschend klar, weil Jenson Brooksby in den letzten Wochen immer auf Challenger-Turnieren, auf Sandplatz, immer sehr, sehr gut gespielt hat. Und dass er hier in 3 Sätzen ganz klar rausgeflogen ist, ist ein Qualitätsmerkmal für Aslan Karatsev. Aslan Karatsev steht also in der 2. Runde und trifft jetzt auf Philipp Kohlschreiber. Philipp Kohlschreiber ist also der nächste Gegner von Aslan Karatsev. Wir haben noch ein paar weitere Ergebnisse. Diego Schwartzmann hat gegen Jens und Lu überhaupt keine Probleme gehabt. 6-2, 6-2, 6-3. Ricardas Berankis gewinnt etwas überraschend in 4 Sätzen gegen Hugo Imbert. Richard Gasquet mit einer Vintage-Leistung in 3 Sätzen gegen Hugo Gaston. 6-4, 6-1, 6-4, 6-2. Aljaž Bedene gewinnt gegen Adrian Manarino in 4 Sätzen und ist damit weitergekommen. Und Luca Pouilly hat in 3 Sätzen verloren. Luca Pouilly, der mit sehr großem Verletzungspech hadert in den letzten 2 Jahren und der hier gegen Pablo Cuevas keine gute Leistung abgeliefert hat. Michael Humea gewinnt gegen Ricardo Carballes bei Jena in 5 Sätzen. 6-4, 0-6, 4-6, 6-2, 6-2. Das Match war in 3,5 Stunden zu Ende und war ein eher komisches Match. Eine Überraschung, die wir heute auch haben, ist die, dass Félix Auger-Aliassime ausgeschieden ist. Félix Auger-Aliassime ist auch so ein ganz kleines bisschen in einer Sinnkrise. Aber ich habe gedacht, dass er gegen Andreas Seppi, auch einer der älteren Männer dieses Tennis-Zirkus, dass er dort die Oberhand behalten würde. Andreas Seppi hat gerade vor ein paar Wochen in Biella ein Challenger-Turnier gewonnen, war also eigentlich in guter Form und trotzdem musste man Félix Auger-Aliassime favorisieren. Aber der kommt im Moment nicht auf die Füße. 3-6, 6-7, 6-4, 4-6. Das war eine enttäuschende Leistung von Auger-Aliassime.
Ja, und um das nochmal zu unterstreichen, er hatte am Ende 67% erster Aufschläge drin und Seppi 53. Und das Match kann man mit der Zahl normalerweise nicht verlieren, wenn man ein Top-Profi auf der ATP ist. Und er ist ein guter Aufschläger. Aber bei ihm hat man das Gefühl, der Aufschlag, er ist häufig holprig, er holt nicht das raus, was er vielleicht bei seiner Größe rausholen könnte. Und das andere ist, er tendiert wirklich fast so ein bisschen wie seine Landsfrau Bianca Andreescu gestern dazu, ungeduldig zu sein, zu schnelle Fehler zu machen, sich die Punkte nicht so aufzubauen, wie er es kann. Und das hat er in der Vergangenheit schon bewiesen, dass er eigentlich Punkte gerade auch auf Sand aufbauen kann. Aber er geht ziemlich schnell auf die Entscheidung. Und ob das am fehlenden Selbstvertrauen liegt oder an irgendwas anderem, das ist schwer von außen zu sagen. Aber es ist schon erstaunlich. Wir dürfen natürlich nicht vergessen, er ist wirklich erst 20. Das heißt, bis er irgendwie so im Alter von Zverev und Co. ist, hat er noch 3 Jahre vor sich und da ist noch einiges möglich. Ist auch möglich, dass er dann schon einiges von dem geschafft hat, was ihm vorausgesagt wurde. Aber ein bisschen stagniert hat er auf jeden Fall über das letzte Jahr oder über die letzten 9 oder 10 Monate.
Mir ist ein Rätsel, gebe ich ganz offen zu. Er hat so viel Talent, er hat so viel Touch dann auch bei sich in seinen Schlägen und er kriegt es im Moment nicht auf den Platz. Und das ist etwas, was mich wirklich erstaunt.
Ja, gerade da nochmal geguckt. Er steht jetzt im Race auf 28, ein Platz vor Grigor Dimitrov. Und der ist natürlich die große Warnung. Der will er am Ende seiner Karriere nicht sein. Denn der kam ja auch mal mit so viel Vorschusslorbeeren und so einer tollen Technik und eigentlich so einer guten Physik ins Tennis. Und irgendwie hat es am Ende bis auf wenige Ausnahmen nie geklappt.
Félix Auger-Aliassime also ausgeschieden gegen Andreas Seppi. Wir haben noch ein paar weitere Ergebnisse. Alex de Minaur gewinnt gegen Stefano Travaglia in 3 Sätzen 6-2, 6-4, 7-6. Kevin Anderson verliert gegen Sun Wukwon mit 5-7, 4-6, 6-2, 6-7. Vielleicht auch eine kleine Überraschung. Kevin Anderson hat man ein bisschen mehr zugetraut, aber auch der kommt dann nach seiner Verletzungsphase nicht so richtig in den Griff. James Duckworth hat gegen Salvatore Caruso in 4 Sätzen gewonnen. Während wir hier noch sprechen, spielt gerade Novak Djokovic gegen Tennis Sandgren 6-2, 1-0. Ich glaube nicht, dass wir zu diesem Zeitpunkt noch eine Überraschung erwarten sollten, oder?
Nein. Ein Match können wir vielleicht noch erwähnen. Das war das geile Monfils, hatte ja hier heute gewonnen und hat das Kunststück geschafft, am Ende weniger Punkte zu haben als sein Gegner. Er hat 14-30 bei den Schlägen oder bei den Ballwechseln über 9 Schläge gehabt. Also das sieht man bei ihm auch sehr selten, aber zeigt vielleicht auch, dass er natürlich im Moment nicht die ganz große Matchhärte hat. Und trotzdem hat das, da glaube ich, kann man auch sagen, wirklich mit Hilfe der Zuschauenden geschafft, dieses Match in seine Richtung zu biegen und einen sehr formstarken Albert Ramos Vinojas zu besiegen und hier in die zweite Runde einzuziehen. Und in der Form mit den Zuschauenden ist er unter Umständen doch noch eine Gefahr hier in der Auslosung.
Es war eine richtige Schau, die er heute da abgeliefert hat, Gary Monfils. Es tut mir leid, das habe ich übersehen, das Ergebnis. Aber es war eine richtige Schau, die er heute abgeliefert hat. Und er war auch sehr glücklich, dass er dieses Match gewonnen hat. Es war wahrscheinlich sein bestes Match seit Februar 2020, seit vor der Pandemie. Letztes Jahr, wenn wir uns zurückerinnern, Januar, Februar, März, bis zum Lockdown, hatte er super gespielt.
Ja, und er hatte ja immer mal wieder einen ganz guten Start hingelegt und war ja dann auch wieder mal ganz nah durchaus rangekommen, sich fürs Jahresendfinale zu qualifizieren. Aber mit der Pandemie war das total in sich zusammengefallen und dann hat er ja Ende letzter Saison sogar eine Pressekonferenz gegeben, wo viele kurz dachten, oh, er tritt ganz zurück, aber er wollte nur eine Pause haben von den Umständen. Und er hat sich ja übrigens auch ganz interessant heute durchaus sehr nuanciert zur Geschichte um Naomi Osaka geäußert. Ich glaube, er kann ganz gut nachvollziehen, wie so die Gefühlslage ist, wenn es mal nicht so läuft. Und er, ja, hat hier so ein bisschen ein kleines Mini-Comeback gegeben. Und ich bin gespannt, wie weit es hier für ihn geht. Und zum Beispiel eine dritte Runde gegen Sinner oder eine vierte gegen Nadal, das wäre natürlich schon Knaller.
Ein Ergebnis haben wir noch aus dem Doppel. Kevin Kravitz und Horia Takao haben heute ihre erste Runde gewonnen. Kevin Kravitz ja der Titelverteidiger im Doppel, auch wenn es mit Andreas Mies ist und nicht mit Horia Takao. Aber die haben heute größte Probleme gehabt mit Ariel BH und Gonzalo Escobar. Das ging nämlich in den Tiebreak des dritten Satzes und dort konnten dann Kravitz und Takao mit 7-5 diesen Tiebreak gewinnen und stehen jetzt in der zweiten Runde. Kevin Kravitz wird sicherlich eine ganze Menge dran setzen, hier ein drittes Mal zu gewinnen. Warum eigentlich nicht? Dieses Feld ist ja so offen, bis auf Mektic und Pavic, die so ein bisschen über allen anderen im Moment thronen. Warum eigentlich nicht?
Ja, also ich meine, wenn er das wirklich schafft, das wäre eine sehr erstaunliche Geschichte, vor allem wenn man überlegt, wie es ja vor 3 Jahren aussah, wo sie ja beide im Endeffekt von der Challenger-Tour hier hochgekommen sind und auf einmal einen Grand Slam gewannen, das dann letztes Jahr nochmal bestätigt haben, wenn er hier quasi den Hattrick hinterher setzt. Das wäre eine sehr erstaunliche Geschichte.
Ja, das wäre in der Tat erstaunlich. Das waren die Herren. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über die Frauen sprechen. Unter anderem dann über Ash Barty, die heute auch große Probleme hatte, ihr Match zu gewinnen. Elina Svitolina, die nicht so viele Probleme hatte. Über Karolina Pliskova, die gegen eine Rückkehrerin spielte. Und über andere Spielerinnen, wie zum Beispiel auch Venus Williams, die heute sehr klar verloren hat. Das gleich hier alles bei Chip and Charge und unserem dritten Daily zu den French Open auf meinsportpodcast.de.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheits Assistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Ash Barty, die Siegerin von 2019, musste heute zu ihrem Erstrundenmatch antreten. Ash Barty hat im Moment so ein bisschen Verletzungssorgen. Sie war an beiden Oberschenkeln getaped, musste auch nach dem zweiten Satz ein Medical Timeout nehmen und hat dieses Match gegen Bernarda Parra dann gerade so in 3 Sätzen gewonnen. 6-4, 3-6, 6-2. Der dritte Satz war dann so wieder dieser typische Barty-Grind, wo sie sich in das Match reinbeißen kann, wo sie viel mit Slice arbeitet, dann einfach die solidere Spielerin ist und dann einfach dann auch so dieses, ja, so ein bisschen das Motto hat, mach du doch die Punkte, versuch du doch erstmal die Punkte zu machen. Ich spiele die Bälle jetzt erstmal rein und lasse dich so ein bisschen kommen. Und das hat Bernarda Parra im dritten Satz nicht mehr umgesetzt bekommen. Und Barty gewinnt mit 6-4, 3-6, 6-2. Das war so ein bisschen der Schreck in der Mittagsstunde für Ash Barty.
Ja, am Ende des Matches hat sie auch nur 7 Punkte mehr gewonnen. Das war ein Dreisatz-Match, nicht viel. Natürlich vor allem, wenn eine Spielerin vom Kaliber von Barty auf eine Bernarda Parra trifft. Zu der muss man sagen, ist eine Linkshänderin, kann gefährlich sein, geht relativ schnell auf den Winner, aber zeigt halt auch häufig Nerven. Und ich kann mir vorstellen, wenn sie heute sehr nervenstark gewesen wäre, dann hätte es hier noch enger werden können. Und am Ende hat es Barty dann auch über die langen Schläge gewonnen. Da hat sie sich quasi ihren Vorsprung rausgeholt. Nicht über die kurzen, wie man bei ihr denken würde, mit dem super Aufschlag, sondern diese langen Rallies, da hat sie den Vorsprung geholt, hat sie das Match für sich entschieden. So ein Mix aus selber die Punkte gemacht und das, was du gerade beschrieben hast, mit Parra durchaus die Fehler begehen lassen und das Match dann so über die Ziellinie zu bringen.
Ash Barty hat hinterher gesagt, ja, sie weiß mit ihrem Team, wie sie es einschätzen soll, wie sie dann auch ihre Verletzungssituation einschätzen soll. Sie ist jetzt eigentlich dann auch eingetragen fürs Doppel, was sie dann auch noch spielen soll mit Jennifer Brady. Mal gucken, ob sie da antreten wird, weil ich glaube, das Einzel wird ihr dann doch nochmal ein bisschen wichtiger sein. Sie trifft jetzt in der zweiten Runde auf Magda Linette aus Polen. Die hat gegen Chloé Paquet, eine Wildcard-Inhaberin aus Frankreich, mit 6-3 und 6-3 gewonnen. Ein ganz, ganz hochunterhaltsames Spiel hat sich heute Mittag gleich um 11 Uhr dargestellt. Das war das Spiel zwischen Ons Jabeur und Julia Putintseva. Eine Horrorauslosung für beide Spielerinnen, weil beide sind eigentlich relativ gut drauf. Putintseva hat in den letzten Wochen wirklich gutes Tennis gespielt und die wird sich sehr geärgert haben, dass sie Jabeur als erste Gegnerin hatte. Jabeur und Putintseva lieferten sich einen wirklich hochinteressanten ersten Satz. Der ging mit 7-5 an Jabeur. Der zweite Satz war dann klarer, 6-2. Das ist sicherlich eine Enttäuschung für Putintseva, die sich bestimmt hier ein bisschen mehr ausgerechnet hat.
Ja, und der hier auch schon zweimal im Viertelfinale stand. Und Jabeur ist eine ehemalige Juniorensiegerin hier. Dann hat es ja ein paar Jahre gedauert, bis sie wirklich auf dem Profizirkus Fuß fassen konnte. Das macht sie jetzt auch durchaus auf hohem Niveau seit 2 Jahren. Trotzdem unglückliche Auslosung für beide. Am Ende ist dann so ein bisschen der Unterschied, dass Putintseva nicht das Serve hat von Jabeur. Die hat einen guten ersten Aufschlag. Und Putintseva hat sich da schwer getan, hat nur 40% der Punkte hinterm eigenen Aufschlag gewonnen. Das reicht dann am Ende auch auf dem Sand nicht, gerade gegen eine Gegnerin wie Jabeur, die eben beim ersten Aufschlag doch genug freie Punkte bekommt oder sich eben einen schnellen Punktgewinn vorbereiten kann.
Jabeur steht also jetzt auch in der zweiten Runde und ich könnte mir vorstellen, dass sie eine ganze Menge kaputt machen kann, weil sie ist oben in der Ecke von Ash Barty und sie trifft jetzt auf Astra Sharma, die so ein ganz kleines bisschen überraschend die zweite Runde erreicht hat. Sie hat gegen Irina Bara gewonnen, aber Astra Sharma eigentlich eher eine Frau für die Hartplätze, wobei die Plätze jetzt in Paris ja auch relativ trocken sind und das Wetter sehr gut ist und vielleicht ist dir das dann auch so ein bisschen entgegengekommen. Wang Qiang hat heute gegen Su Weijie in 3 Sätzen gewonnen, auch ein sehr unterhaltsames Spiel. Su Weijie hat so ein ähnliches Problem wie Angelique Kerber, der kann der Rasen gar nicht schnell genug kommen, aber die ist ja auch noch mit Elise Mertens an 1 gesetzt im Doppel. Cori Gauff hat ihre erste Runde gewonnen gegen Alexandra Krunic und musste da auch eine ganze Menge kämpfen und eine ganze Menge schuften, aber sie hat es am Ende über die Runden gebracht. Gerade der erste Satz, der Tiebreak, 13-11 für Cori Gauff, der war relativ spannend, aber auch Cori Gauff, da müssen wir drauf schauen. Jetzt gegen Wang Qiang, dritte Runde vielleicht Jennifer Brady, das könnte auch sehr interessant werden noch.
Ja, vor allem, weil Jennifer Brady heute ein gutes Match gespielt hat. Gut aufgeschlagen. Sevastova hat natürlich nicht so einen beeindruckenden ersten Aufschlag, wie das bei Brady der Fall ist. Und wenn es schnell bleibt, dann kann man gespannt sein. Allerdings hat Brady jetzt erstmal in der zweiten Runde Fiona Ferro. Und die ist ja eben so ein bisschen die Überraschungsspielerin der kurzen Sandplatzsaison im letzten Jahr gewesen. Also das halte ich für relativ offen. Wer da durchgeht gegen Gauff, kann wirklich ansprechend werden. Und dann in der vierten Runde Barty oder Jabeur. Also da braut sich so ein bisschen was zusammen in dem ersten Achtel der Auslosung.
Auf jeden Fall sehr, sehr interessant, was da passieren könnte noch in diesem ersten Achtel. Brady, Fiona Ferro, Corey Goff, das ist eine ganze Ecke an oder ganze Menge an spielerischem Potenzial, was wir da sehen. Und da könnten noch einige wirklich tolle Matches dann hervorkommen. Fiona Ferro hat heute ihre erste Runde gegen Liang aus Taiwan mit 6-4 im dritten Satz gewonnen. Karolina Pliskova hat gegen Donna Vekic gewonnen mit 7-5 und 6-4. Eigentlich ein Match, was man eher im Achtelfinale oder Viertelfinale erwartet. Dieses Mal eine erste Runde, weil Donna Vekic jetzt lange verletzt war. Die hatte nach den Australian Open musste sich einer OP unterziehen und das war ihr erstes Turnier jetzt. Pliskova gewinnt mit 7-5 und 6-4 und Donna Vekic sollte dieses Match als positiv sehen, finde ich, weil sie hat ordentlich mitgehalten und das für ein erstes Match nach 4 Monaten ist nicht so übel.
Nee, und jetzt kommen ja durchaus eine Phase des Jahres, die ihr liegt. Sie ist eine gute Rasenspielerin, sie ist gut auf den amerikanischen Hardcourts, also wenn die Matchhärte zurückkommt, dann sollte sie doch eigentlich einen ganz guten Sommer haben.
Jasmine Paolini gewinnt in 2 Sätzen gegen Stefanie Vögele. Varvara Lepchenko, die sich durch die Quali durchgekämpft hat, hat gegen Zhang Zhuai gewonnen mit 6-3 und 6-3. Barbora Krejcikova hat auch so ein bisschen Schrecken hinnehmen müssen. Hat gegen Kristina Pliskova schon den ersten Satz verloren mit 5-7, musste im zweiten sehr hart kämpfen, um hier reinzukommen in das Match. 6-4, 6-2 heißen aber die Sätze 2 und 3. Über ein Match müssen wir sprechen, was relativ spät am Abend dann auch noch war. Andrea Petkovic traf auf Karolina Muchova. Und Petkovic spielte einen fast perfekten ersten Satz, gewann mit 6-1, konnte dieses Niveau allerdings nicht halten und Muchova wurde stärker im Laufe des Abends. Muchova gewinnt am Ende mit 1-6, 6-3 und 6-4. Da war mehr drin für Petkovic und trotzdem wird sie sich nicht grämen müssen, weil das war eine gute Leistung von ihr.
Ja, wir hatten ja gestern Abend schon ganz kurz auch über das Match gesprochen und Petkovic hat am Anfang des Matches eben wirklich viel getroffen, hat diese kurzen Punkte gewonnen, sowohl beim eigenen Aufschlag als auch über die Returns, hat viele gute Returns gesetzt und das ging dann auch so schnell, wie das 6-1 so ein bisschen einen sich vorstellen lässt. Und dann in den Sätzen 2 und 3 war durchaus eng. Sie war immer dran, aber man hat dann doch gesehen, dass Muchova einfach ja mehr gespielt hat, mehr Tennis gespielt hat in den letzten 2 Jahren und dann natürlich in den Ballwechseln eine gute Spielerin ist. Und bei denen war es wirklich so, je länger der Ballwechsel war, umso größer war die Chance, dass Muchova das für sich entscheidet. Und sie hat natürlich so mit ihrer Art des Spielens gute Möglichkeiten, sich eine Gegnerin zurechtzulegen. Also wirklich so zu planen, was mache ich in 4, 5, 6 Schlägen. Und das hat sich bei ihr ausgezahlt und da hat Petkovic mit dem wenigen, das sie spielt, dann natürlich auch gar nicht im Moment so die Matchhärte und die Möglichkeiten für dann gegen Muchova mitzuhalten. Und das war sicherlich ein kleiner Schreck für Muchova und für Petkovic. Ich nehme mal an, bei ihren letzten French Open nochmal eine schöne Geschichte, aber am Ende war Muchova dann schon besser.
Andrea Petkovic, es war vielleicht ihr letzter Auftritt bei den French Open. Wir müssen mal sehen, ob sie ihre Karriere dann noch erweitert bzw. verlängert. Sie hat ja gesagt, sie lässt es auf sich zukommen, aber eventuell ist das hier wirklich ihre Abschiedstour. Ihre Abschiedstour macht vielleicht dann auch Venus Williams. Die hat zwar gesagt, sie macht so lange weiter, solange sie Spaß hat. Ich weiß nicht, ob ihr das Spaß macht. Gegen Ekaterina Alexandrova hat sie mit 3-6 und 1-6 verloren und das war nicht so richtig gut anzugucken.
Nee, mein Venus Williams hat am Ende, glaube ich, 30% der Punkte in deinem ersten Aufschlag gewonnen. Und das für die über Jahre vermutlich beste Aufschlägerin auf der Damentour ist erschreckend. Und sie ist so ein bisschen über den Platz geschlichen, gerade zum Ende hin. Da kam einfach nicht mehr viel von ihr. Alexandrova ist natürlich mittlerweile erfahren genug, spielt präzises Tennis. Aber ne, Venus Williams noch vor 3 Jahren oder so wäre hier vermutlich nicht so abgeschossen worden. Und da können wir jetzt gespannt sein, wie gut ist sie auf dem Rasen. Erleidet sie da auch so frühe Niederlagen? Dann fällt die Entscheidung vielleicht irgendwann für sie. Oder ist sie da dann wieder zurück, wie wir es kennen, und spielt eine durchaus prominente Rolle in Wimbledon? Also da bin ich wirklich gespannt drauf.
Noch ein paar Ergebnisse. Annette Kontaveit hat gegen Viktoria Golubic in 3 Sätzen gewonnen. 6-7, 7-6, 6-0. Der zweite Satz war sehr, sehr spannend. Golubic war kurz davor, die Sensation zu schaffen, beziehungsweise die Überraschung zu schaffen, aber im dritten Satz konnte sie nicht mehr dazusetzen. Und Anne Lee, die auch schon im Winter von sich aufmerksam oder von sich reden hat machen lassen, von sich reden gemacht hat, die hat gegen Margarita Gasparian ganz klar mit 6-0 und 6-1 gewonnen und steht auch in der zweiten Runde. Und das waren die Ergebnisse aus der oberen Hälfte, beziehungsweise die letzten Ergebnisse aus der ersten Runde. Morgen geht es los mit der zweiten Runde.
Sollen wir vielleicht noch ganz kurz, sollten wir wahrscheinlich noch erwähnen, eben, du hast am Anfang der Sendung gesagt, aber das
wird kurz aussehen. Entschuldigung. Petra Kvitova muss aus dem Turnier zurückziehen. Das tut mir leid. Das habe ich nicht auf dem Zettel gehabt. Petra Kvitova muss aus dem Turnier rausziehen. Elena Vesnina steht kampflos in der dritten Runde. Petra Kvitova hat sich nach ihrer oder während ihrer Pressekonferenz ist sie gefallen und hat sich eine Verletzung am Knöchel zugezogen und musste rausziehen. Und ich habe auf Twitter heute schon den, halbwegs Witz gemacht, dass Pressekonferenzen in dieser Woche unter keinem guten Stern stehen bei den French Open.
Ja, das ist natürlich eine völlig kuriose Geschichte. Kann mich auch nicht dran erinnern. Ist auch irgendwie schwer, was da passiert ist, ob sie einfach umgeknickt ist, ob sie weggerutscht ist. Es ist auf jeden Fall bitter, denn nicht nur ist sie aus dem French Open raus, sowas könnte ja unter Umständen auch Wimbledon in Gefahr bringen, wo sie ja immerhin schon zweimal gewonnen hat und wirklich immer zur ersten Klasse der Favoritin gehört. Und wir hatten darüber gesprochen, das Feld hier für sie war durchaus offen. Serena Williams ist da, aber nicht so gut wie in den letzten Jahren, das sieht zumindest nicht so aus. Und dann geht sie eben für Kvitova raus, ist eine bittere Sache, aber vielleicht und hoffentlich ist sie dann wieder für den Rasen fit.
Ja, es tut mir leid, da haben wir vorher noch lange drüber gesprochen, dass wir das hier unbedingt ansprechen müssen und dann habe ich es hier vergessen, das tut mir leid. Petra Kvitova muss auf jeden Fall aus diesem Turnier rausziehen und das ist eine tragische Geschichte und es ist, ja, das ist bei der Pressekonferenz passiert, das ist halt auch super bitter und das ist so, das kann man in sich ja gar nicht ausdenken.
Das ist ein bisschen kurios, ne?
Ja. Kommen wir jetzt auf das Order of Play von morgen. Wir haben morgen einen Tag, der auf dem Suzanne Lenglen aus deutscher Sicht startet mit Alexander Zverev gegen Roman Safiulin, danach Caroline Garcia gegen Polona Herzog, Stefanos Tsitsipas gegen Pedro Martinez und Alexandra Sasnovic gegen Arina Sabalenka. Der Cour Philippe Chatrier wird eröffnet von Markéta Vondrousova, die gegen Amoni Tan spielt, dann Kenny Shikori gegen Karen Khachanov, dann Serena Williams gegen Michaela Buzanescu und dann nicht vor 21 Uhr unser Sandplatzwühler Daniil Medvedev, der auf Tommy Paul trifft. Und ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass wir bei Medvedev gegen Paul etwas länger da sitzen werden.
Ja, das könnte sicherlich bis nach Mitternacht dauern, denn Paul ist athletisch, kriegt viele Bälle zurück, ist jetzt nicht unbedingt ein Spieler, der ganz viele Punkte für sich selber oder selber beenden kann. Und Medvedev hat natürlich sowieso Zeit und Muße im Moment.
Die ATP-Tour hat heute einen Tweet gebracht, wo sie geschrieben haben, was möchtet ihr über euch hören? Oder was mögt ihr über euch hören? Und da hat Daniil Medvedev darauf geantwortet, gerade jetzt, da hörte ich am liebsten Game, Set and Match Medvedev. Und das war ja zum ersten Mal, dass er ein Match gewonnen hat bei den French Open. Auf dem Court 14, der ja heute auch Rublev gegen Struff beheimatete, haben wir morgen Fonini gegen Fucsovics. So ein Match, was ich auf gar keinen Fall verpassen werde.
Ja. Und zwei Highlights vielleicht noch auf dem Simon Mathieu. Das ist ja dieser neue, schöne Court. Kasatkina gegen Bencic am Anfang des Tages, da bin ich gespannt drauf, kann Bencic bestätigen, was sie gezeigt hat und dann später am Tag Azarenka gegen Tauson. Ist Tauson schon bereit, eine Azarenka aus so einem Turnier rauszunehmen? Das wäre schon erstaunlich.
Morgen wird es leider kein Daily geben von Chip in Charge auf meinsportpodcast.de. Wir sind übermorgen wieder da und dann werden wir auch die wichtigsten Ergebnisse von morgen dann mit reinbringen in unsere Besprechung und dann werden wir natürlich die zweite Runde komplett Revue passieren lassen. Das war es mit der neuen Ausgabe von Chip in Charge, dem Tennis Talk auf meinsportpodcast.de und unserem dritten Daily zu den French Open. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes. Folgt uns auf Twitter, Facebook und Instagram und dann können wir nur sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.